Und ich halte das für eine große Gefahr. Nicht, dass es eine Weltkrieg, aber dass es viele verschiedene Kriege in viele verschiedene Länder, sowohl über Ressourcen als auch über Flüchtlinge geben könnte.
Hi Leute, freut mich, dass ihr alle da seid. Ich bin Roman, Salon 5 Reporterin und heute spreche ich mit Professor Möllendorf über Klimagerechtigkeit. Sie sind Professor für internationale politische Theorie und Philosophie an der Uni Frankfurt. Was genau hat das mit Klimagerechtigkeit zu tun?
Was hat meine Arbeit mit Klimagerechtigkeit zu tun,
Ja,
meinst
genau.
du? Ja, oh, okay. So, das ist eine gute Frage. So, ich bin als Philosoph promoviert und arbeite in einem Institut für Politikwissenschaft und unterrichte politische Theorie und politische Philosophie. Und ich interessiere mich an Fragen von Gerechtigkeit, die mit Klima zu tun haben. Zum Beispiel, welche Pflichten wir, die jetzt Leben haben, gegenüber künftigen Generationen haben. Zum Beispiel eine große Probleme mit Klimawandel, eine große Sorge, dass wir mit Klimawandel haben, ist, dass wir, dass die Probleme und die Schaden werden immer jedes Jahr größer werden. Und das heißt, dass nach 100 Jahren wäre das noch schlimmer als sie werden noch schlimmer als sie jetzt sind. Und wir müssen verstehen, was wir tun sollten für Leute, die noch nicht noch, für junge Leute natürlich, aber auch für Leute, die noch nicht geboren sind, Leute, die in der Zukunft leben werden. Und das ist eine Frage von was wir sagen, intergenerational Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit zwischen Generationen. So, das ist eine große Frage, das mit Klimawandel zu tun hat. Eine große Frage für Klimawandel. Eine andere große Frage ist, dass wir müssen auch sicher sein, dass die Lösungen, dass wir für Klimawandel durchsetzen, sind Lösungen, die auch für arme Länder gut sind und dass sie die Chancen oder die Möglichkeiten für armen Länder zur Entwicklung nicht schaden. Wir wollen nicht Klimawandel lösen und die Möglichkeiten für Entwicklung in armen Ländern auch vernichten. Wir müssen auch daran ganz gut aufpassen.
Jetzt habe ich Sie direkt gefragt, was Klimagerechtigkeit überhaupt mit dem Beruf zu tun hat. Möchten Sie sich denn vielleicht erstmal zu Beginn vorstellen für die Zuhörer?
Ja, okay. Ich bin Darryl Mollendorf, Professor von internationaler politischer Theorie und Professor für Philosophie an der Goethe-Uni Frankfurt. Ich bin seit 10 Jahren im Dienst hier in Frankfurt gewesen. Ich bin ursprünglich Amerikaner, habe auch in Amerika geforscht und gearbeitet und auch in Südafrika, in Johannesburg in Südafrika gelebt und geforscht und gearbeitet. Und ich interessiere mich an Themen, die mit globaler Gerechtigkeit zu tun haben und mit Umweltethik und Umweltgerechtigkeit zu tun haben, hauptsächlich. Und ich gebe Unterricht für Studierende, die politische Theorie studieren wollen und eine Menge von verschiedenen Themen, aber ganz gerne gebe ich Unterricht über Klimagerechtigkeit und Umweltphilosophie.
Und jetzt, wo Sie das Wort Klimagerechtigkeit erwähnt haben, was genau versteht man eigentlich unter Klimagerechtigkeit?
Ja, das hat damit zu tun, von was ich früher gesagt habe, dass wir müssen daran denken, welche Pflichten wir über künftige Generationen haben. So viele Probleme von Klimagerechtigkeit werden noch schlimmer in der Zukunft und künftige Generationen werden besonders betroffen von unseren Tätigkeiten. Aber auch, wir müssen daran denken, wie unsere Klimapolitik die Leute überall in der Welt betrifft, aber hauptsächlich und in besonders Leute, die in den Entwicklungsländern leben. Weil es ist so, dass was wir brauchen, ist eine Energierevolution. Wir müssen alle unsere Energie von erneuerbarer Quelle haben in den nächsten paar Jahrzehnten. Und das ist eine riesige Transformation. Und in der Prozess dieser Transformation müssen wir sicher sein, dass Leute, die in Entwicklungsländern nicht von dieser großen Änderung geschadet werden. So.
Das ist ein guter Punkt. Zum Beispiel, jetzt ist es jetzt so, dass Industriestaaten sehr häufig Hauptproblemanteil an dem Klimawandel haben. Ist es überhaupt jetzt noch möglich, dass Entwicklungsländer sich industrialisieren können, ohne dass es zu einem riesengroßen Klimakollaps kommt? Und wenn, wäre das nicht voll unfair, dass jetzt die Entwicklungsländer nicht mehr auf einen Industriestand kommen könnten, ohne einen Klimakollaps zu verursachen?
Ja, nee, das ist eine ganz gute Frage eigentlich, Roman. Und es ist eine ganz große Probleme, dass die Entwicklungsländer, die industriellen Länder haben das Problem hauptsächlich verursacht, aber die Schaden und Kosten fallen hauptsächlich an Leute in die nicht industrialisierte Länder oder die sogenannten mittelindustrialisierte Länder fallen. Und es ist deutlich unfair, dass es so ist. Und wir wollen das nicht noch unfairer machen, bei einer Lösung. So, wir müssen sicher sein, dass die Lösung, die Transformation von der Energie nicht, dass die Kosten dafür nicht hauptsächlich an die armeren Länder fallen. Um das zu vermeiden, müssen die reicheren Länder, die industrialisierten Länder, die anderen Länder viel helfen. Sie müssen helfen mit Technologie, sie müssen helfen mit Finanzieren. Und sie müssen helfen mit Know-how. Das ist eine ganz wichtiger Aspekt von Klimagerechtigkeit.
Könnten Sie sich vorstellen, dass die Industrieländer sich wirklich aktiv mit den Entwicklungsländern zusammensetzen würden, um sie in diesen Punkten zu unterstützen?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das eine Art von Zusammenarbeit passieren könnte, gerade weil es ist auch so, dass die industrialisierten Länder, die nicht industrialisierten Länder oder die Länder, die nicht so reich sind, dass die Zusammenarbeit von den Ländern gebraucht sind. Es kann überhaupt keine Lösung geben, wenn nicht alle die Länder zusammenarbeiten. Und um zu einer Zusammenarbeit zu kommen, müssen die reicheren Länder, die armen Länder helfen, sonst werden die ärmeren Länder überhaupt nicht kooperieren.
Gibt es für die ärmeren Länder überhaupt eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren? Zum Beispiel haben sie eine Möglichkeit, Klage irgendwo einzureichen?
Das ist auch, es ist auch eine Möglichkeit. Es passiert hauptsächlich nicht von Ländern, aber es passiert von einzelnen Leuten in ärmeren Ländern. Sie versuchen mehr und mehr, verschiedene Konzerne, Energiekonzerne in der reicheren Länder zu klagen. Aber von den Ländern selbst, der große Markt, das sie haben, ist der Markt, dass sie nicht kooperieren wollen in eine internationale diplomatische Gespräch. Und um ihre Kooperierung zu gewinnen, dann müssen die industrialisierten und reicheren Länder dann irgendwelche Art von Unterstützung geben.
Häufig wird ja auch von CO2-neutralen Produkten gesprochen. Ich weiß noch, dass es, ein großer Benzinverkäufer, eine große Tankstellenfirma hat davon gesprochen, dass sie CO2-neutrales Benzin verkaufen würde. Haben Sie schon mal von CO2-neutralen Produkten gehört? Und wenn ja, was halten Sie davon? Wie CO2-neutral sind die wirklich?
Ja, es soweit wie ich das verstehe, und ich bin kein Fachmann über Chemie und über solche Produkte, aber soweit wie ich das verstehe, es gibt jetzt ganz große Druck um ein verschiedene Arten von CO2-Brennstoff zu Entwicklung für zum Beispiel für Schiffe, die die Wären nach dem über dem Meer transportieren müssen und auch von Flugzeugen. Und wir sind soweit wie ich das verstehe, es ist ziemlich früh in der Forschung und es ist nicht klar, wie weit die Entwicklung gehen kann. Aber ich halte das für ganz wichtig, dass solche Art von CO2-Brennstoffe entwickelt werden, weil es ist so, dass wir müssen auch in der Zukunft nach 30 Jahren wir müssen zwei Dinge schaffen. Wir müssen zum Null CO2 kommen, aber wir müssen auch die globale Ökonomie halten. Und es ist so, dass das wären mit Schiffen über die See und Flugreisen ein ganz wichtiger Teil von der globalen Ökonomie. So es ist ganz wichtig, dass irgendwelche Art von erfolgreicher CO2-frei Brennstoff entwickelt werden. Ob es überhaupt möglich ist und wie weit wir sind, kann ich nicht wirklich sagen.
Okay. Es wird ja häufig, also wenn wir uns die Situation jetzt mit dem Klimawandel anschauen, sieht sie jetzt zum Beispiel sehr aussichtslos aus. Wie würde zum Beispiel eine Person in einem Land, das sehr klimaungerecht, also in so sehr großer Klimaungerechtigkeit lebt, davon betroffen sein? Wie würde der Alltag dieser Person sein? Müsste sie sich Sorgen um ihren Lebensraum machen? Und welche Chancen hat diese Person überhaupt?
Ja, es ist unterschiedlich in verschiedenen Ländern natürlich, aber es gibt riesige Teile, zum Beispiel in Afrika, wo Leute Dürren erleben werden und Unterdürren vermeiden werden. Und das heißt natürlich, dass es wäre immer schwieriger, ihre Landwirtschaft zu steuern, und es wäre immer schwieriger, einfach Trinkwasser und Wasser für Sanitieren zu haben. Und das ist natürlich eine sehr große Problem, und das kann Leute in Bewegung setzen. Es kann sein, dass Familien werden in andere Teile der Länder gehen, um bessere Prospekte zu haben. So Dürre ist eine Möglichkeit, Umwandern ist eine Möglichkeit, und dann für Leute, die in ganz nahe zum Meer leben, entweder Leute an kleinen Inseln oder Leute, die in verschiedene Teile der Länder, die ganz nahe zu der Meer liegen, sie werden immer mehr Probleme haben mit Überschwemmen von Meerwasser, wenn es stürmt. Und sie werden ähnliche Probleme haben. Es wird immer schwieriger haben Landwirtschaft zu steuern. Und es wird auch Anreize geben für Leute, sich zu umwohnen. Und der Folge davon ist, mehr und mehr von Leuten werden versuchen, in andere Orten zu gehen. Und das ist natürlich für verschiedene Länder dann auch sehr schwierig, weil wenn so viele Leute unterwegs sind, kann es eine Menge von verschiedenen Problemen geben.
Könnten Sie sich vorstellen, welche Länder zum Beispiel am meisten betroffen werden?
Ja, es ist klar, dass Leute in der heißes Teil von Afrika besonders betroffen werden. Es ist auch klar, dass Leute in Südasien, die nahe zum Meer leben, sehr stark betroffen werden. Und dann auch Leute, die an kleinen Inseln in der Pazifik wohnen, die nur 1 oder 2 Meter hoch aus der Meerspiegel wohnen, dass sie sehr stark davon betroffen werden. Aber wir reden insgesamt von mehreren Billionen von Leuten, die stark betroffen werden können. Sind eigentlich schon.
Diese Billionen von Menschen werden ja wahrscheinlich nicht mehr in ihrem eigenen Lebensraum leben können, müssen dann ja umsiedeln in andere Länder.
Genau.
Wird das nicht wahrscheinlich dann riesengroße Flüchtlingswellen aus?
Es könnte sein, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass wir erleben das schon vielleicht im Start, aber wir erleben das schon, dass es gibt Druck in der hochindustrialisierten Lande in Europa und in den USA. Es gibt Druck von Leuten, die reinkommen wollen. Und ich glaube, dass ein Problem in den nächsten Jahrzehnten ist, dass das Druck immer größer werden. Und die Leute, die in der reichen Länder leben, muss damit umgehen, dass dass es eine gewisse Ungerechtigkeit ist, dass die dass Leute in armen Ländern auf der Flucht sind, gerade wegen Klimawandel, das nicht von ihnen verursacht werden ist, aber im Gegenteil von Leuten in reichen Ländern verursacht werden ist. Und sie kommen zu der Grenze und die Leute in der reichen Länder werden sagen, nein, wir wollen sie nicht hier reinkommen lassen. Obwohl in der Tat ist die Politik von den reichen Ländern hauptsächlich dafür schuldig, dass die Leute auf der Flucht sind.
Meinen Sie, es könnte an den Grenzen zu Gewaltexzessen kommen?
Ja, ich glaube, dass es ist voraussehbar, dass es internationale Konflikte über Flüchtlinge geben könnte, auf jeden Fall. Und deswegen, wenn ich das sagen darf, deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Die Hauptaufgabe ist, dass wir in den nächsten Jahrzehnten bis Mitte dieses Jahrhunderts eine CO2-freie globale Wirtschaft schaffen konnten. Wir müssen das ganz schnell machen, wir müssen das machen innerhalb der nächsten 25 Jahre oder so. Wenn wir das erreichen, wenn wir erfolgreich damit, dann können wir viele Probleme vermeiden oder viele Probleme nicht erleben.
Können die Menschen, also können wir in den Industrieländern überhaupt noch unseren Lebensstandard behalten und gleichzeitig nicht die Menschen in den Entwicklungsländern weiterhin belasten?
Ja, das ist auch eine super gute Frage und es ist eine schwierige Frage. Wenn wir das schaffen, dass wir dass wir alle unsere Energie von erneuerbaren Quellen erreichen konnte, bekommen konnte, dann ich sehe keinen Grund, warum unsere Ökonomie nicht einfach so weitergehen konnte, dass wir die Lebensstandard genießen, das wir jetzt genießen, und dass die Leute in die Entwicklungsländer mehr und mehr Energie benutzen, um ihr Leben zu verbessern, um ihre Entwicklungsziele zu erreichen. Die Frage ist hauptsächlich, ob, wann und wie viel und wie schnell wir diese globale Economy auf der Basis von erneuerbarer Energie setzen.
Wissen Sie, welche Länder denn am meisten CO2 ausstoßen und damit am größten Schuld haben?
Ja, wenn wir von Schuld reden, in Bezug auf, wenn wir sagen, dass eine Land schuldig ist von ihren CO2-Ausstoßen, dann ist es ganz klar, dass es die hochindustrialisierten Länder und insbesondere Länder wie die USA und die Länder in Europa. Wenn man in der Geschichte sieht, wenn man in den letzten 30 Jahren reden, dann gibt es ein paar sehr schnell entwickelte Entwicklungsländer, zum Beispiel China, der auch in diesem Sinn schuldig ist, nicht von der Perspektive von der Geschichte, aber von der Perspektive von der neuen Zeit. Heutzutage ist China der größte produziert die große Anzahl von CO2.
Was können wir Jugendliche zum Beispiel machen, um da entgegenzuwirken?
Was mir Hoffnung gibt, ist, dass die jungen Leute so viel sich von Politik interessieren und dass sie haben versucht, riesige Massendemonstrationen gegen Klimawandel zu organisieren. Und sie haben das nicht nur einmal, but mehrmal gemacht haben und dass sie eine gewisse Intelligenz von Politik haben und dass sie wissen, dass dieser Wandel nicht schnell genug durchgesetzt ist und dass sie Druck geben muss, um das schneller durchzusetzen. Und eine ganz wichtige Rolle, dass sie spielen können, meiner Meinung nach, ist, dass sie nicht aufgeben und dass sie versucht, immer noch diesen Druck durch Demonstrationen zu schaffen.
Die Medien sprechen ja häufig eher negativ über die Klimaaktivisten. Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, dass es ist ganz wichtig zu unterscheiden von verschiedenen Arten von Taktik und verschiedenen Arten von Demonstrationen. Es gibt überhaupt nichts zu kritisieren von die riesige Demonstrationen mit der unter der Ruf von Fridays for Future zum Beispiel. Ich sehe solche Demonstrationen einfach fast pur positiv. Sie sind ganz wichtig. Ich denke auch, dass es gibt eine Art von politischer Taktik, wo Leute wissen, dass sie wissen ganz bewusst, dass sie machen irgendwas, das gegen das Gesetz ist, aber sie sind mit anderen Leuten in intensiv Training gekommen haben, um der Gewalt zu vermeiden. Und sie versuchen zum Beispiel eine Straße zu blockieren. Und das ist eine Art von, was auf Englisch man würde von Civil Disobedience reden. Und Civil Disobedience hat eine ganz wichtige Rolle zu spielen in der amerikanischen Civil Rights Movement, der Bürgerrechtebewegungen in den 60er Jahren. Es hat eine ganz große Rolle gespielt. Und man kann solche Politik durchsetzen mit einem ganz hohen Respekt für die Demokratie, weil die Leute, die das machen, versuchen, Gewalt zu vermeiden, obwohl sie sie tun irgendetwas, das gegen der Gesetz ist. Das finde ich auch hauptsächlich positiv. Es gibt eine andere Art von Demonstrationen, wo es zum Gewalt kommt. Wir haben das in Deutschland dieses letzte Wochenende gesehen zum Beispiel. Und ich bin nicht für Gewalt, aber ich bin auch nicht für Gewalt auf der Seite von der Polizei. Und ich denke, dass oftmals die Polizei reagiert in einer Art und Weise, dass viel zu stark ist und macht die Situation, die Lage viel schlimmer, als es sein muss. Und ich denke, dass wenn Leute gegen die Demonstrationen behaupten, weil die Demonstrationen zum Gewalt gekommen sind, man sollte auch sehr stark gegenüber die Art und Weise von der Polizei und wie sie die das gemacht haben, kritisieren.
Es ist ja häufig darüber gesprochen, dass die Klimauhr am Ticken ist und kurz vor 11:30 steht, ist eher gesagt jetzt kurz nach 12. Wie sehen Sie das? Sehen Sie eine klimaoptimistische Zukunft für uns oder ist es schon fast zu spät, dass wir die Schäden, die wir der Welt angetan haben, wieder hinbekommen können?
Ja, jetzt muss ich als Philosophen antworten. Und was ich meine ist, dass ich einen Unterschied zwischen Hoffnung und Optimismus haben. Und ich denke, dass wenn man optimistisch ist, dann denkt man, dass es wahrscheinlich oder hauptwahrscheinlich ist, dass eine gute Lage kommen wird. Und in diesem Sinne bin ich kein Optimist. Aber man kann trotzdem hoffen. Man kann hoffen, dass diese bessere Welt kommen wird, weil es immer noch möglich ist, auch wenn es nicht wahrscheinlich ist. Und ich habe Hoffnung für die Zukunft. Ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich ist, dass wir eine klimagerechte Zukunft schaffen werden. Ich weiß nicht, ob wir stark genug gegen die Interessen von der fossilen Brennstoffindustrie zu mobilisieren sind. Aber ich denke, dass es möglich ist und dass wenn wir klug mit unserer Politik sind, wenn wir unsere Beste geben, um gegen die fossilen Brennstoffindustrien zu demonstrieren und zu kämpfen, dass es möglich ist, dass wir eine bessere Welt für für euch und für ihre Kinder und für ihre Enkel schaffen können.
Also, es ist vielleicht sehr weit hergeholt, aber Sie haben ja auch gesagt, dass eine riesengroße Masse an Menschen unterwegs sein wird, weil sie in ihrem Lebensraum nicht mehr leben können. Meinen Sie, dass es dann zu zu einem vielleicht sogar Krieg kommen könnte, weil es nicht genug Platz mehr ist für Menschen?
Ich glaube, dass wir erleben verschiedene Arten von Krieg schon eigentlich. Ich meine, wenn es könnte Art von viele kleine Kriegen immer noch kommen, glaube ich, über Ressourcen und über Grenzen, wenn Länder versuchen, die Leute, die auf der Flucht sind, die Flüchtlinge zu wenn es politische Kräfte in Länder gibt, die versuchen, die Flüchtlinge zu instrumentalisieren und die Politik von einem anderen Land zu schaden, könnte es auch zum Krieg kommen. Ich halte das für eine große Gefahr. Nicht, dass es eine Weltkrieg, aber dass es viele verschiedene Kriege in viele verschiedene Länder, sowohl über Ressourcen als auch über Flüchtlinge geben konnte.
Für viele Menschen ist ja häufig immer der Gedankengang, dass wir hier in Deutschland sind, relativ stabil und dass wir, wenn schon denn schon vom Klimawandel nicht so viel mitbekommen werden würden, weil wir ja nicht in einer dieser heißeren Gegenden der Erde leben würden. Wie würde sich das Ende für uns in Deutschland verändern?
Ja, ich meine, wir haben das schon vor 2 Jahren war es, dass es viele Leute sind sehr stark betroffen von Regen und Überwasser von Klimawandel und solche Sachen werden oftmals mehr passieren in Deutschland. Es ist die Klimasystem ist jetzt viel, es ist nicht so stabil wie früher und es wird verschiedene Arten von solchen Problemen geben. Wir haben letzten Sommer eine riesige Hitzewelle erlebt und wir sind jetzt in einer Dürre in Europa, das uns betrifft. Solche Arten von Schaden von der Klima werden immer mehr höflich hier in Deutschland. Aber auch es wird unsere Politik auch unter Druck setzen, wenn mehr und mehr Leute versuchen, in Europa zu kommen, weil das Leben in ihrer eigenen Land nicht mehr möglich ist. Und das wäre das Politik, das könnte das Politik in stark Demokratien sehr stark unter Druck setzen.
Danke fürs Einschalten von der Zuhörerseite und danke auch dir, Daryl, dass ich das Interview mit dir führen kann. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Neues gelernt und ich hoffe auch, ihr habt Neues gelernt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ja, danke, Roman. Danke für die Möglichkeit, mit dir zu reden. Es hat mir wirklich gefreut und für die tolle Fragen. Ich hoffe, dass die Zuhörer auch das interessant gefunden haben. Wie ich früher gesagt habe, ich finde viele Hoffnung in die Tätigkeiten von heutzutage von jungen Leuten.